Theater, die Arme sehr weit offen und das, weiß nicht, kann ich gar nicht so sagen, hat mich sehr angesprochen. Und irgendwie merkte ich so, also wie ich so auf Gott guckte, dass meine Predigt mir immer unwichtiger wurde. Das ist total seltsam, habe ich noch gar nicht erlebt so. Also weil es einfach so cool war, mit Gott zusammen zu sein und Gott zu sehen. Und ich glaube, das ist wirklich das Allerbeste, was uns passieren kann als Leute oder als Menschen, dass wir so eine Vision davon kriegen vom Vater, wie sehr er uns lieb hat und dass er wirklich da ist und auf uns wartet und Bock auf uns hat. Ich glaube, dann werden irgendwie alle Sachen ganz, ganz klein, so alle beruflichen Fehlschläge oder auch Erfolge und alles irgendwie so in dem ganz normalen Leben, das man ja sonst auch führt. Also ich denke wirklich, wenn Gott bei uns ist und man das weiß und merkt, irgendwie, dass Gott uns liebt und dass der Vater uns über alles liebt, dann wird das alles ganz klein und unwichtig. Und ich wollte euch das irgendwie gerne erzählen, weil ich das echt sehr, sehr geil fand, halt das nochmal so zu erleben. Ich habe das öfter schon erlebt, aber gerade das hat mich echt nochmal so ein bisschen umgehauen und bin noch etwas berührt davon. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit dann wie so eine Schlaftablette hier predige oder rede beim Predigen. Aber ich merke, dass ich doch noch etwas da drin bin. Keine Ahnung, kann man ganz schlecht beschreiben. Ja, ich hoffe, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Ich habe letzte Woche über eine Frau gepredigt, die Liebe gesucht hat und die irgendetwas gesucht hat, was ihr Leben ausfüllen kann. Und die es dabei halt so von Mann zu Mann und von Beziehung zu Beziehung getrieben hat. Und letzten Endes war da nie etwas, was ihre Leere ausfüllen konnte. Und es war nie etwas da, was diesen Hunger, den sie innerlich hatte, stillen konnte. Bis dann Jesus ihr begegnet ist am Jakobsbrunnen und mit ihr redet und sich ihr offenbart und ihr zeigt, dass er der Messias ist. Und dann erst irgendwie verändert sich das Leben dieser Frau total und sie nimmt Jesus an und sie erkennt, dass er der Messias ist und alles wird ganz anders für sie. Und ich hatte darüber gepredigt, dass es manchmal so ist, dass wir als Christen Hindernisse in unserem Leben haben, die es verhindern, dass wir Gottes Liebe so tief erfahren, wie Gott sich das eigentlich wünscht. Und Gott möchte, dass wir seine Liebe richtig tief erfahren. Das ist, weiß nicht, kann ich gar keine Worte für finden eigentlich, wie tief das sein soll. Aber ich denke, dass Gott echt wirklich möchte, dass wir seine Liebe erfahren, dass wir total sicher werden durch seine Liebe und dass wir ganz genau wissen und spüren können, wie sehr der Vater uns liebt. Und dafür ist es eben manchmal wichtig, dass irgendwelche Barrieren weggeschafft werden, die jetzt noch da sind. Und ich glaube, ich werde heute fast in die gleiche Kerbe schlagen mit der Predigt und über zwei Leute, zwei Männer diesmal predigen, denen das sehr ähnlich gegangen ist und die auch die Liebe überall gesucht haben und die Erfüllung überall gesucht haben, aber sie letzten Endes einfach nicht finden konnten in dem, wo sie es halt probiert haben. Und es ist jetzt natürlich wahrscheinlich für die Männer unter uns schlechte Botschaft. Vielleicht hat sich so der ein oder andere letzte Woche gedacht, okay, das ist vielleicht ein Frauenproblem. Und das ist dann halt leider nicht so, muss ich euch enttäuschen. Nur eine Frau als Beispiel und jetzt zwei Männer. Scheiße. Aber na gut, es ist halt so, ich will ja auch ehrlich sein, ne? Und es ist einfach so, dass ja die meisten von den Geschichten, die Jesus erzählt hat und die meisten von den Predigten, die er gehalten hat, die sind sehr kurz wiedergegeben. Also die Jünger waren offenbar etwas schreibfaul und waren jetzt nicht so die Helden da drin, jedes Wort irgendwie mitzuprotokollieren. Und ich habe nachher einfach aus dem Gedächtnis so ein kleines Protokoll gemacht und haben ganz kurz und zusammengefasst die Aussage der Predigt, die Jesus da gehalten hat. Und ich möchte heute über eines der ganz wenigen Gleichnisse Jesu predigen, das ganz schön lang ist. Und zwar könnt ihr das nachlesen, wenn ihr möchtet. Das ist Lukas 15 und ich lese vor von 11 bis immerhin 33. Das sind einen ganzen Haufen Verse. Und Lukas 15 geht eigentlich insgesamt immer bloß um ein einziges Thema, das Jesus von verschiedenen Seiten betrachtet hat. Vielleicht hat er auch eine Art Predigtreihe gehalten da, ziemlich flott hintereinander, keine Ahnung. Aber es ist immer das gleiche Grundmuster. Jemand verliert was, sucht es, findet es wieder, freut sich. Und damit möchte Jesus einfach rüberbringen, wie sehr Gott, der Vater, uns liebt und wie er uns sucht und wie er darunter leidet, dass so wenig Menschen Kontakt mit ihm haben und dass Gott echt total dahinterher ist, Menschen zu suchen und Menschen zu finden und dass er sich nicht zu knapp freut, irgendwie wenn er dann jemanden findet, den er, ja, weiß nicht, der sich bekehrt und wie der in seiner Gegenwart leben will, weil Gott einfach so drauf ist, dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte und dass Menschen ihm das Allerwichtigste sind. Und das Gleichnis, was ich vorlesen werde, ist wahrscheinlich das bekannteste überhaupt, das Jesus jemals erzählt hat. Weiß schon jemand, worum es sich handelt? Halleluja. Martin. Okay, schreibt ihr das gleich auf. Ich weiß nicht, können wir nachher dann entscheiden, ob das Plus- oder Minuspunkte gibt. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Er leistete sich alles, was er wollte und kaufte alles, was er haben wollte, bis er schließlich keinen einzigen Pfennig mehr besaß. Zu allem Unglück brach in dieser Zeit auch noch eine große Hungersnot aus und es ging ihm sehr, sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er froh gewesen wäre, etwas von dem Schweinefutter zu bekommen. Aber selbst davon hat er nichts gekriegt. Da kam er zur Besinnung. Well, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, also ich bin schuldig geworden an Gott und dir. Sieh mich einfach nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es echt wirklich nicht mehr wert. Aber kann ich nicht vielleicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er stand auf und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn bekannte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir und sieh mich doch nicht länger als deinen Sohn an, denn ich bin das einfach nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, los, macht mal hinne, holt den schönsten Anzug, den wir im Hause haben und gebt ihn meinem Sohn. Bringt auch einen geilen Ring und Schuhe für ihn. Schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben. Wir wollen feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte ein Knecht, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er. Dein Vater hat sich so sehr darüber gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm und bat, ach Mensch, komm und freu dich doch mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, wie ein Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine einzige junge, zähe Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn, der Wichser, zurückgekommen ist, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, der Penner und der alles verprasst hat, jetzt gibst du natürlich sofort gleich ein Fest und lässt sogar das Mastkalb schlachten. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, das gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern. Denn dein Bruder war für uns tot. Jetzt hat für ihn ein neues Leben begonnen. Er war verloren. Jetzt hat er zurückgefunden. Ja, genau. Und Martin hat schon gesagt, Geschichte vom verlorenen Sohn. So steht das auch in den meisten Bibelübersetzungen darüber. Und das ist auch so richtig ein geflügeltes Wort geworden, das es, glaube ich, in allen europäischen Sprachen gibt. Redet man so vom verlorenen Sohn. Und dass jemand dann nach Hause zurückkommt, reumütig zurückkommt, wie der verlorene Sohn zu seinem Vater zurückgekommen ist. Und ich glaube, dass einem das so ein bisschen den Blick dafür verstellt, worum das in diesem Gleichnis wirklich geht. Und dass einem ja der Fokus so ein bisschen schlecht eingestellt wird dadurch. Denn eigentlich, wenn man es richtig betrachtet, hat der Vater zwei Söhne verloren. Und deswegen würde ich das also ja gerne irgendwie mal initiieren, dass man da vielleicht auch den Titel ändert und dass man das auch entsprechend sagt. Und jetzt ist das Gleichnis eigentlich von den zwei verlorenen Söhnen. Und es geht nicht nur darum, dass der Vater den einen Sohn verloren hat, der dann ja auch wirklich in die weite Welt hinausgegangen ist und der alles gemacht hat, was man nicht machen soll und der da irgendwie im Puff gewesen ist und der alles gekauft hat und sein ganzes Geld verprasst hat und dann irgendwie im halben Jahr irgendwie 2 Millionen Euro durchgebracht hat oder was weiß ich wie viel. Und da liegt meistens ja so auch das Schwergewicht drauf, wenn man darüber predigt und wenn man darüber nachdenkt. Und das ist das, was jedem sofort klar ist. Ja, dieser Sohn, der war ja wirklich sowas von verloren, werden wir auch gerne mal. trauen wir uns nur manchmal nicht. Aber klar, dieser Sohn, der ist wirklich total weit weggekommen von Gott und der hat wirklich alles irgendwie falsch gemacht und hat sein Leben in den Sand gesetzt. Und am Ende dann auch noch die Geschichte mit den Schweinen, da sieht man ja auch mal richtig, wo Sünde eigentlich hinführt. Und naja, ich meine, es stimmt. Es stimmt. Also da ist irgendwie kein Wort dran gelogen, sondern das ist wirklich definitiv richtig. Also wie der Weg der Sünde führt natürlich letzten Endes zu gar nichts Gutem und wird irgendwie ein Leben kaputt machen und wird einen Menschen total abfacken und am Ende wird garantiert nichts Gutes bei rauskommen. Also das ist ganz gewiss so irgendwie, dass dieser Sohn erst vor seinem Vater weggelaufen und er hat als überall, hat er irgendwas gesucht, was auch immer, irgendwie was ihn herumgetrieben hat und hat es nicht gefunden und es ist immer schlimmer geworden. Und das Traurige ist, irgendwie, dass es natürlich auch sehr viele Christen gibt, die wirklich so leben. Und dass es viele Christen gibt, die eigentlich irgendwie sich nach Gott sehnen und die es total bitter nötig hätten, von der Liebe Gottes etwas zu bekommen, aber die das irgendwie nicht auf die Kette kriegen und überall anders im Leben und in dieser Welt nach einer Erfüllung suchen. Und wenn man mal ehrlich ist, irgendwie diese Geschichte vom verlorenen Sohn, irgendwie das ist eine Geschichte, die könnten hier sehr viele Leute erzählen. Ich meine, es ist irgendwie eine Geschichte irgendwie von sexueller Unmoral und es ist irgendwie noch jede Menge Saufen wahrscheinlich da drin. Und ich denke, das ist was, was jeder kennt, irgendwie auch wenn man länger mit dem Herrn unterwegs ist oder was auf jeden Fall sehr viele kennen, dass man das immer wieder spürt, irgendwie reicht das vielleicht gar nicht, was ich hier habe und ich will doch gerne irgendwie noch was anderes versuchen. Und dass immer noch irgendwie etwas da ist, was einem so vom Vater wegtreibt und was einen in diese Welt hinauszieht und dass man immer wieder auch mal so diesen Gedanken hat, ja vielleicht, irgendwie wäre es ja doch möglich, so die Lebensqualität noch ein bisschen zu steigern, wenn man ein wenig was vom jüngeren Sohn drin hätte. Klar, irgendwie so richtig exzessiv, irgendwie das will man auch nicht mehr. Und ich könnte mir vorstellen, irgendwie, dass so der jüngere Sohn auch echt ein schlechtes Gewissen hatte, als er da irgendwie in der Fremde war und dass er öfter mal an seinen Vater gedacht hat. Aber gut, er hat das irgendwie trotzdem durchgezogen. Und ich glaube wirklich, dass es viele Christen gibt, irgendwo, die in sehr vielen Abhängigkeiten teilweise drinstecken und die viele Sachen machen, die gegen das Wort Gottes sind und viel irgendwie auch mit Sünde zu tun haben. Ganz einfach, weil sie etwas suchen. Und weglaufen vor Gott, obwohl eigentlich Gott doch die Möglichkeit für sie wäre, echt das Leben zu füllen und Gott so die Quelle eigentlich der Liebe wäre, die sie brauchen würden und der Erfüllung wäre, die sie brauchen würden. Aber irgendwie treibt es einen weg davon und man sucht irgendwie die Erfüllung überall sonst. Aber ich finde einfach, dass der ältere Sohn fast noch interessanter ist. Denn ich meine überall darüber, dass man Liebe an falschen Orten suchen kann, haben wir letztes Mal schon geredet. Aber ich fand irgendwie, der ältere Sohn als auch ein verlorener Sohn ist im Grunde genommen jemand, der uns als Frommen vielleicht auch manchmal noch wesentlich näher steht als so dieser jüngere Sohn. Und vom älteren Sohn würde man wahrscheinlich von außen betrachtet immer gesagt haben, boah, das ist echt ein richtig toller Typ. Der macht alles, was sein Vater ihm sagt. Der ist von früh bis spät auf dem Feld und arbeitet. Der ist wirklich so der absolute, perfekte Übersohn. So mit dem jüngeren Sohn, okay, den konntest du echt in der Pfeife rauchen, mit dem konntest du nichts anfangen, aber so dieser ältere Sohn, das ist echt so ein Sohn, boah, wenn ich mein Kind habe, irgendwie, das muss genauso sein wie dieser ältere Sohn, der ist richtig gut. Und ich denke mal, dass dieser ältere Sohn wahrscheinlich auch echt gute Motive hatte. Dass er sich wahrscheinlich gedacht hat, Mensch, irgendwie mit dem Jüngeren, als der weggegangen ist, und wie der kleine Bruder, irgendwie das war so schlimm und Mutter hat irgendwie 3 Wochen nur geheult und alles war irgendwie total bitter. Und ich werde mir jetzt richtig Mühe geben und ich werde ein richtig guter Sohn werden. Ich mache alles, was Papa mir sagt. Ich werde ihm jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Ich werde mich richtig ins Zeug legen und richtig arbeiten, damit Papa ein gutes Bild von mir hat. Und damit ja irgendwie er stolz auf mich ist oder keine Ahnung was. Und er hat sich richtig Mühe gegeben, seinen Vater nicht zu enttäuschen, sondern genau das Richtige zu machen in seinen Augen. Und dann kommt so dieser Moment, wo der jüngere Sohn zurückkommt und auf einmal bricht es aus diesem älteren Sohn hervor, wie so eine richtige Selbstoffenbarung, als ob da irgendwie gerade so ein Beutel Gift in seinem Herzen geplatzt wäre. Und voll Bitterkeit spricht er da draußen, wie vor dieser Hütte, vor dem Haus oder der Scheune, wo immer sie gerade feiern, mit dem Vater. Und es kommt echt was total Hartes eigentlich aus ihm raus. Und man merkt, dass er eigentlich doch meilenweit davon entfernt war, mit seinem Vater Gemeinschaft zu haben und dass er unheimlich weit von der Liebe seines Vaters entfernt war und eigentlich in seinem Herzen total bitter war. Und ich denke mal, wenn Jesus den getroffen hätte, Und dann hätte er ihm vielleicht irgendwie genau das Gleiche gesagt, wie er es so manchen Pharisäern gesagt hat. Und hätte gesagt, mein Alter, du bist echt ein getünchtes Grab. Außen irgendwie super schön, irgendwie alles gut weiß und sieht echt total top aus. Aber innen drin alles irgendwie voller toten Gebeine und Gestank. Und man merkt einfach, dass du innerlich total verschimmelt bist, weil du auch irgendwie diese Beziehung zu deinem Vater nicht hast. Und die Situation da ist ja im Grunde genommen eine total extreme schon. Da kommt irgendwie so sein jüngerer Bruder zurück und alles könnte sich jetzt wirklich zum Guten wenden. Und er steht da vor diesem Haus, in dem die Party ist. Und das Licht dringt irgendwie schon so durch den Türschwellen unten durch und die Band spielt so die ersten Töne und macht einen Soundcheck und stimmt ihre Instrumente. Und man riecht irgendwie schon, dass das Kalb auf dem Feuer ist und alles verströmt schon wie diese total geniale Partyatmosphäre. Und ich meine, ihr wisst, wie das ist, wenn man so von der Arbeit nach Hause kommt und man will abends auf eine Party gehen und man hat schon dieses Kribbeln da im Bauch und freut sich eigentlich schon voll da drauf, um jetzt den Abend richtig einen drauf zu machen und richtig was zu erleben und Spaß zu haben. Und aus diesem älteren Bruder kommt wirklich nur Bitterkeit raus. Und er klagt seinen Vater im Grunde genommen richtig an. Und es kommt irgendwie alles aus ihm raus, was er wahrscheinlich schon seit Jahren angestaut hat. Und er fängt wahrscheinlich noch an zu schreien und regt sich richtig darüber auf. Und sein ganzer Frust kommt auf einmal raus. Und Mensch, Vater, ich habe mir so eine Mühe gegeben. Und ich habe so reingehauen und das jetzt schon seit Jahren geschuftet, geackert und guck mal, solche Schwielen an den Händen und mir so eine Mühe gegeben. Und was habe ich gekriegt? Ich habe überhaupt nichts davon gehabt. Ich habe nicht einmal irgendwie so ein kleines Scheißziegel gekriegt, um da irgendwie mit meinen Leuten irgendwie einen drauf zu machen. Und jetzt kommt der an und hat alles versaut, hat sein ganzes Leben vergeigt und der kriegt sogar die dicke, geile Kuh. Und ich glaube einfach, dass es unheimlich vielen frommen Leuten genauso geht. Dass wir zu Gott kommen und dass wir vielleicht auch erstmal so gelebt haben wie dieser erste verlorene Sohn, wie der jüngere Sohn. Und dass wir irgendwie diese ganze Palette der Welt mitgemacht haben und dann bekehren wir uns mit Pauken und Trompeten und gehen gleich weiter in das andere Extrem und werden wie der zweite verlorene Sohn. Und fangen an, irgendwie Bibel zu lesen und verstehen vielleicht auch noch total vieles falsch und denken uns, Alter, ich werde der Überchrist. Und ich werde mir richtig Mühe geben, um Gott zu gefallen. Und wenn da irgendwo ein Gebot in der Bibel ist, ist schon von vornherein klar, ich werde das halten. Und ich werde alles machen, was man als Christ macht und ich gebe mir richtig Mühe und ich werde es auf jeden Fall schaffen. Und es gibt irgendwie so ein Fachwort für die Haltung, die dann dabei rauskommt. Das ist Gesetzlichkeit. Und Gesetzlichkeit ist eigentlich nichts anderes, als dass man ja Gottes Gebote hält und sich richtig Mühe gibt, ein guter Christ zu sein, aber dabei diese freimachende Liebe Gottes gar nicht erlebt hat. Und dass es eigentlich bloß irgendwie darum geht, dass man Gott beeindruckt und Gott das macht einfach, wie was Gott von einem möchte und sich selber Mühe gibt und sich selber zusammenreißt. Aber oft ist es so, dass man dabei total die Beziehung zu Gott eigentlich verliert. Dass man aus einer reinen Tradition heraus oder vielleicht auch aus einer besseren Motivation heraus sich Mühe gibt, das ganze Gesetz Gottes zu halten, exakt nach seinen Geboten zu leben, aber dass letzten Endes kaum etwas an innerer Substanz da ist, dass diese ganze Frömmigkeit so ein äußerer Schein ist, aber man eigentlich in seinem Innern kaum etwas von Gott mitbekommt. Und dann haut man vielleicht auch richtig rein und steht jeden Morgen um 6:30 auf und liest irgendwie den Neukirchner Kalender und noch ein anderes Andachtsbuch und betet eine halbe Stunde jeden Tag wie für Israel und für den Weltfrieden und haut echt richtig rein, geht in jeden Gottesdienst und verpasst überhaupt nichts und gibt sich richtig Mühe. Aber am Ende kommt unheimlich oft so eine Bitterkeit daraus. Und das finde ich irgendwie so eine der schlimmsten Sachen eigentlich überhaupt, wenn man die so bei manchen Christen sieht. Wenn sie eigentlich alles machen, irgendwie was Gott von ihnen will und am Ende bleibt doch irgendwie bloß eine totale Bitterkeit da und immer so dieses Gefühl, Mensch, ich krampf mich so ab und ich gebe mir so eine Mühe und ich mache doch wirklich alles total richtig, aber letzten Endes irgendwie, wann hat Gott eigentlich mal mit mir eine Kuh fliegen lassen? Wann habe ich denn irgendwie das letzte Mal irgendwie so eine kleine Ziege gekriegt? Irgendwie, wann habe ich denn das letzte Mal so richtig was von Gott gespürt? Und wann habe ich denn mal so richtig was mitbekommen von Gott? Und das ist etwas total Trauriges, wenn man das hat. Also ich muss sagen, ich falle also, wenn dann irgendwie meistens eher von der jüngeren Sohnseite vom Pferd runter. Aber ich meine, ich habe viele Leute kennengelernt, bei denen das so war, irgendwie, dass Christsein einfach so eine Leistungssache war, dass man sich Mühe gegeben hat, Gott zu beeindrucken und das alles richtig zu machen, aber dass so die Beziehung zu Gott Stück weit immer weiter und immer mehr verloren gegangen ist. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass dieser Vater einfach zwei verlorene Söhne hatte und dass die Beziehung zu keinem dieser beiden Söhne letzten Endes in Ordnung war. Und wenn man sich das mal anders vorstellt, wenn dieser zweite Sohn, dieser ältere Sohn, wenn der wirklich eine Beziehung zu seinem Vater gehabt hätte und wenn der auch hin und wieder sich mal irgendwie so eine Viech von der Weide genommen hätte und das gebraten hätte und Party mit seinen Freunden gemacht hätte und alles wäre in Ordnung gewesen in der Beziehung zwischen ihm und seinem Vater, alles hätte gestimmt und er wäre sich seiner Liebe total bewusst gewesen, ich glaube, dann wäre das für den gar nicht so schlimm gewesen, wenn der zweite Sohn, der jüngere Sohn, auch noch irgendwie eine Kuh gekriegt hätte. Ich glaube, dann wäre das überhaupt keine Bedrohung für den gewesen. Dann hätte der das gesehen und hätte sich vielleicht ein bisschen gewundert und wäre dann reingegangen und hätte mit dem jüngeren Sohn geredet und es wäre wahrscheinlich alles in Ordnung gewesen, weil er einfach so sicher war, dass irgendwie der Vater ihn auch liebt und weil er so überzeugt davon war und weil er so einen Überfluss gehabt hätte, dass es ihm total Latte gewesen wäre, wenn der Zweite auch noch was bekommen hat und er hätte sich wahrscheinlich ganz einfach mitgefreut. Und das wirklich faszinierender eigentlich daran, und das ist eigentlich irgendwie das, was mich an Gott immer fasziniert schon, und ich weiß nicht, in wie vielen Predigten ich das schon gesagt habe, wahrscheinlich schon ein paar hundert, ist einfach, dass Gott beiden Söhnen entgegengegangen ist. Und bei dem Jüngeren ist es ja auch noch richtig drastisch beschrieben, dass Gott ihm entgegenrennt und die Arme ausbreitet und ihn drückt und küsst und herzt und sich richtig freut, irgendwie, dass er da ist. Und deswegen fällt das manches Mal bei dem älteren Sohn gar nicht so deutlich auf. Aber sie waren schon da drin am Feiern und es waren irgendwie schon, ich weiß nicht, waren schon Gäste wahrscheinlich da und der Vater hatte schon Gastgeberpflichten und da sagte ihm irgendwer, hör mal, dein älterer Bruder, Sohn, der ist draußen. Und der Vater, ich weiß nicht, ob er sich irgendwie nachgedacht hat, warum kommt er denn nicht rein, aber auf jeden Fall geht er raus und geht diesem Sohn entgegen und sagt ihm, hör mal, Mensch, was ist denn los? Und dann kommt es, dass dieser ganze Frust überhaupt erst rauskommt. Und ich glaube irgendwie, dass das, was in diesem Gleichnis passiert ist, ich glaube, dass genau das Gleiche eigentlich auch heute Abend ist. Und ich glaube irgendwie, dass Gott hier ist mit seinem Heiligen Geist und dass Gott uns entgegenkommt. Und ich hoffe einfach, habe dafür gebetet, dass Gott jetzt wieder in der Predigt Herzen hier anrührt und dass Gott dir einfach entgegenkommt und sagt, hey, ganz egal, wo du gerade drin steckst, ganz egal, wo du es suchst im Leben, wenn du nicht meine Liebe hast, dann wirst du es nicht finden. Und ich denke mir, dass Gott jetzt hier vielleicht mit dem einen redet und sagt, hör mal, du versuchst das wirklich gerade irgendwie total mit Sünde und guck mal irgendwie dein Leben an und du probierst das hier irgendwie mit Saufen und mit Pornografie und mit hast du nicht gesehen und du wirst es niemals finden. Aber ich glaube irgendwie, dass Gott hier auch den gesetzlichen Leuten entgegenkommt und dass vielleicht Gottes Geist irgendwie an dein Herz anklopft und sagt, hör mal, ich finde das super, was du für mich machst, aber die Motivation ist total falsch. Und ich würde dich gerne freisetzen und ich würde dich gerne berühren und ich würde dir gerne meine Liebe zeigen und dich total frei machen davon, einfach nur religiös zu sein und würde dir gerne zeigen, was es heißt, richtig Beziehung mit mir zu haben. Und das eigentlich, was beide verpasst haben, beide Söhne irgendwie nicht mitgekriegt haben, weil dass ihr Vater sie unglaublich lieb hat. Und ich glaube, wenn der jüngere Sohn das irgendwie früher mitbekommen hätte, dann hätte es den gar nicht so in die Welt hinausgezogen. Das wäre ihm alles total egal gewesen da. Und ich glaube, wenn der ältere Sohn das irgendwie verstanden hätte, dass er nicht irgendwie seinem Vater imponieren muss, dann wäre wahrscheinlich für ihn auch einiges anders gelaufen. Und er hätte sich vielleicht, weiß nicht, weniger Mühe gegeben. Keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen. Aber er hätte auf jeden Fall irgendwie aus einer ganz anderen Motivation heraus seinem Vater gedient. Und er hätte aus einer ganz anderen Motivation heraus das Gute getan, was er ja getan hat. Nämlich einfach, weil er weiß, wie Papa hat mich richtig lieb. Und das ist so cool, irgendwie, dass wir so eine schöne Beziehung haben. Und deswegen will ich mir auch so ein bisschen Mühe geben hier an dem Punkt. Und ich kann das eigentlich gar nicht oft genug sagen, für das wahrscheinlich das, was uns als Menschen am allermeisten fehlt, das ist die Liebe Gottes. Und wenn wir das in unserem Herzen haben, wenn wir es in unserem Herzen haben, für das Gott uns über die Maßen liebt, dann werden die ganzen Sündensachen, mit denen wir so zu kämpfen haben, oder ich sag mal die meisten von diesen Sündensachen, wahrscheinlich gar kein Problem mehr sein. Dann wird es gar nicht mehr nötig sein, vor Gott wegzulaufen und irgendwelche komischen Sachen zu machen. Und dann wird es auch nicht mehr nötig sein, Gott irgendwie zu zeigen, was wir für tolle Leute sind, damit er uns endlich anfängt zu lieben und uns irgendwie zu zeigen, wie sehr er uns liebt, weil wir das schon wissen. Und deswegen glaube ich, dass es eigentlich das ganze Christsein und das ganze Menschenleben total revolutionieren kann, weil das wirklich das Ende der Suche ist. Da, wo wir wirklich erleben, ganz tief erleben und erfahren, dass Gott uns über alle Maßen liebt, wird dieses ganze Suchzeug aufhören. Und ich würde da gerne mit euch beten. Allerdings habe ich noch einen kleinen letzten Punkt, über den ich gerne noch reden wollte. Hatte ich heute beim Beten nur den Eindruck, dass das vielleicht irgendwie dran ist, das noch zu sagen. Aber wenn ihr mögt, irgendwie lasst uns gleich irgendwie nochmal dafür beten, irgendwie dass der Herr das wirklich macht irgendwie und dass wir endlich irgendwie Gott wirklich als Vater kennenlernen und dass wir endlich irgendwie dahin kommen zu wissen, irgendwie, dass es ganz egal ist, was wir für Gott tun oder wie wir vor ihm weglaufen wollen, dass er uns einfach unendlich liebt. Und was mir heute eingefallen ist und wo ich auch gerne für nächstes Mal nochmal drüber predigen möchte, das heißt, das nächste Mal wird mein Freund Joscha aus Darmstadt hier predigen, aber dann in 2 Wochen möchte ich darüber nochmal weiter predigen, ist so die Frage, warum man eigentlich oft so wenig von Gott mitkriegt oder warum man oft irgendwie so wenig diese Liebe Gottes eigentlich spürt. Und ich dachte mir, hey, vielleicht gibt's einige Leute, die sich sagen, ja, vielleicht ist Gott einfach so drauf, irgendwie, dass man seine Liebe nicht spüren kann, irgendwie, oder dass er das vielleicht gar nicht so richtig zeigen möchte oder nicht zeigen kann. Und ich weiß, dass es sehr viele Väter gibt, so im ganz natürlichen Bereich, bei denen das so ist. Die vielleicht ihre Kinder lieben und ihnen alles kaufen, was man bei Toys R Us kaufen kann, und die haben eigentlich immer alles, irgendwie zu spielen und in Urlaub zu fahren und was weiß ich was, aber die Väter haben es niemals über die Lippen gekriegt, mal zu sagen, hey, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich und ich finde das total super, und man hat einen totalen Mangel an dem Punkt. Und ich will einfach sagen, dass Gott nicht so ist. Gott ist ein Gott, der Gefühle hat und der Gefühle zeigt, und auch sicherlich irgendwie ein Gott, der uns gefühlsmäßig ansprechen will. Sondern wenn es einfach so ist, dass wir Gott nicht spüren können in unserem Leben, dann wird das nicht irgendwie daran liegen, dass Gott sich nicht offenbaren möchte oder nicht zeigen kann oder dass das doch irgendwie alles eine Mogelpackung ist, sondern ist das etwas, was mit uns zu tun hat. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, wenn wir darüber reden, wie Gott zu spüren und Gottes Liebe mitzubekommen, es wirklich ist und wie was wir selber als Menschen mit unseren eigenen Vätern für Erfahrungen gemacht haben. Und das ist eigentlich so eine Sache, wo ich mich immer irgendwie drum drücke, darüber zu predigen. Aber irgendwie Gott macht mir das in den letzten Wochen echt sowas von wichtig und sagt mir das immer wieder, hey Storch, setz dich selber damit auseinander und rede auch mit deiner Gemeinde darüber. Mach das einfach, dass ich mir jetzt auch ein Herz nehmen will und genau über diesen Punkt reden möchte. Paulus schreibt im Epheser 3, Vers 15, dass jede Vaterschaft, wie von Gott sich herleitet oder nach Gott benannt ist, kann man aus dem Griechischen ein bisschen schlecht übersetzen, ist ein sehr schwieriger Vers. Aber was es im Grunde genommen heißt, ist, dass Gott so ein Urbild der Vaterschaft ist und dass deswegen die Vaterschaft, die wir auf dieser Welt erleben, dass wir sie immer mit Gott in Verbindung bringen werden. Das ist, ich denke mal, es ist so irgendwie, dass Gott eigentlich das sich so vorgestellt hat, dass unsere Väter uns zeigen können, wie er als Vater ist, damit es nachher leichter ist, ihn kennenzulernen. Aber dass natürlich irgendwie durch Sünde und durch dieses ganze Gefallensein des Menschen sehr vieles kaputt gegangen ist und die Väter das nicht so gut rüberbringen könnten, wie das eigentlich wünschenswert ist. Und deswegen ist es einfach so, dass wir eine Brille aufhaben und wenn wir über Gott als Vater reden oder wenn Gott als Vater uns begegnen möchte, dass wir ihn immer durch die Brille unserer Erfahrungen gucken. Und letzten Endes ist diese Brille kaputt und gesprungen an vielen Punkten und gibt nicht das richtige Bild wieder. Und deswegen weiß ich einfach, dass Gott das machen möchte, dass er unsere Emotionen heilen möchte, dass er unsere Gedanken, unsere Erinnerungen heilen möchte und dass er uns zeigen will, dass er ja zwar auch ein Vater ist, aber ein ganz, ganz anderer Vater und ein unglaublich viel besserer Vater. Und natürlich gibt es viele Leute, die haben super Väter gehabt. Ferry hat mal ein Zeugnis davon erzählt, ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch daran, dass er einen super Vater gehabt hat. Aber selbst dann ist Gott irgendwie noch um Klassen besser und man kann das irgendwie kaum vergleichen. Und gerade da, wo wir vielleicht schlechte Väter gehabt haben und unser Bild irgendwie davon sehr, sehr zerstört ist, da kann ich sagen, wie Gott ist ganz, ganz anders und Gott ist richtig, richtig genial. Und es gibt eigentlich nichts Lohnenderes, als Gott irgendwie als Vater kennenzulernen. Und darüber dann halt, ja, in 2 Wochen noch ein bisschen mehr. Okay. lass uns